إن شاء الله wir fangen eine Lesung von Surat At-Tauba, Sure Nummer 9, Vers Nummer 38.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
Allah sagt, was sinngemäß heißt. O ihr, die ihr glaubt, was ist mit euch, dass, wenn zu euch gesagt wird, rückt aus auf Allahs Weg, ihr euch schwer zur Erde sinken lässt? Seid ihr mit dem diesseitigen Leben mehr zufrieden als mit dem Jenseits? Aber der Genuss des diesseitigen Lebens wird im Jenseits nur gering erscheinen. Wenn ihr nicht ausrückt, wird er euch mit schmerzhafter Strafe strafen und euch durch ein anderes Volk ersetzen und ihr könnt ihm keinerlei Schaden zufügen. Allah hat zu allem die Macht. Wenn ihr ihm, also Muhammad, wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon damals geholfen, als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von zweien vertrieben, als sie beide in der Höhle waren und als er zu seinem Gefährten sagte, sei nicht traurig, gewiss Allah ist mit uns. Da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab und stärkte ihn mit Heerscharen, die ihr nicht saht, und erniedrigte das Wort derjenigen, die ungläubig waren, während Allahs Wort doch das Hohe ist. Allah ist allmächtig und allweise. Rückt aus, leicht oder schwer, und müht euch mit eurem Besitz und eurer eigenen Person auf Allahs Weg ab. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Ein paar Ayaten aus Surat At-Tawbah, die sind in einer Zeit herabgesandt, wo die Gläubigen, die mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen sind, wo sie eine Pflicht bekommen haben, zum Dschihad rauszugehen und gegen den ungläubigen Volk zu kämpfen, die sie von ihrem Land, von ihren Häusern vertrieben haben. Diejenigen, die in Mekka waren, die Qurashiten und Mekkaniten, sie haben alle möglichen Strafen benutzt, um die Leute von ihrer Religion wegzumachen. Sie haben ihnen verboten oder den Leuten verboten, mit ihnen Handel zu machen. Sie wurden geschlagen, sie wurden gefangen genommen und sie wurden misshandelt. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde misshandelt, geschlagen, bis er geblutet hat in Mekka. Stellt euch mal vor, liebe Brüder und Schwestern, 13 Jahre, wisst ihr, was 13 Jahre ist? 13 Jahre waren sie voll unter Unterdrückung und Misshandlung von dem Kuffar. 13 Jahre hat Muhammad und seine Gefährten geduldet und sie waren standhaft. Sie kamen immer zu dem Gesandten Allahs und sagten ihm, O Gesandter Allahs, wann wird dieses Gebot kommen, dass wir uns verteidigen, dass wir kämpfen, dass wir unsere Rechte zurückbringen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, seid geduldig. Diejenigen und die Völker vor euch, er meinte damit die Jünger, die mit Jesus waren, sie wurden mit den Segeln gesägt, durch zwei, von oben bis unten, nur weil sie gläubig waren. Und das hat sie nicht dazu gebracht, ihre Religion zu verkaufen und zum Unglauben zurückzukehren. Wir sprechen heute über diese Zeit, diese gefährliche Zeit für die Gläubigen und für die Muslime, über die Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina. Und warum sprechen wir darüber? Weil es in dieser Zeit stattgefunden hat. Wir sind gerade im neuen Jahr. Wir haben ein neues Jahr. Das ist 1429. Diese Eintragung von diesem Jahr, 1429, wie kommt das erstmal? Wann haben die Muslime angefangen, das zu rechnen und zu berechnen? Und wie kamen sie auf die Idee? Als die Khilafa der Muslimen breit war, in der Zeit von Umar, und sie sind nach Persien gekommen, die persische Zivilisation ist verschwunden von der Erde durch die Schafhüter. Die sind auf einmal in Ägypten, in Syrien, in Irak, in sogenannten damals in Persien. Und sie sind bis Nordafrika und die Khilafa ist breit geworden. Die Leute müssen bezahlen für ihre Zakat und die müssen viele Dinge tun, wo sie Zeit brauchen. Viele haben sich nach christlicher Zeit gerichtet, andere haben nach arabischen Zeit gerichtet, weil damals haben sie mit dem viel Elefanten Gelegenheit gerechnet. Und andere haben nach bestimmten Schlachten und. Da kam Umar ibn Khattab und sagt, stopp! Wir müssen Muslime eine Zeitberechnung einführen. Und Umar ibn Khattab hat so viele Gesetze eingeführt, die für die Muslime sehr gut waren. Dann haben sie überlegt, machen wir die Zeitberechnung ab der Geburt des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sie waren sich aber nicht einig, wann das genau war. Es ist zwar in Rabi al-Awwal und es war in Alim Am al-Fil, in ihrem Jahr von Elefant, aber sie wissen ganz nicht genau, in welchem Tag das genau war. Also lassen wir das. Dann haben sie gesagt, machen wir über das Sterben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wann er gestorben ist. Dann sagen sie, wenn wir Sterben machen, das ist eine Traurigkeit. Und wir müssen immer diese Zorn und diese Traurigkeit über das Verlieren von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lassen wir das weg. Und dann hat er gesagt, es gibt keine bessere Gabe nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als die Gabe, diese Wendepunkt in der Geschichte des Islam. Nach der Unterdrückung kam Kraft und Macht. Nach der Verlust der Gelder und der Häuser kam der Gewinn von diesseits und dem Jenseits. Das ist die Auswanderung. Und alle wissen, wann die Auswanderung war. Also wir machen dann Auswanderung. Und das war in dieser Zeit. Und deswegen sagen wir, diese Zeit, das neue Jahr, ab der Auswanderung, ab dem Tag von der Auswanderung, da sind die Gefährten ausgewandert. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist er ausgewandert mit ihnen? Nein, er ist geblieben. Wer ist mit ihm geblieben? Ein paar andere Muslimen sind geblieben, wie Abu Bakr Siddiq und Aisha und Asma und Abdullah ibn Abi Bakr und andere Gefährten, die auch unterdrückt waren und die noch gefangen waren und die noch, also, wir möchten heute darüber sprechen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das ist eure Geschichte. Ihr müsst das lernen und ihr müsst das euren Geschwistern, euren Kindern beibringen. Darf sie wissen, wie der Islam zu uns gekommen ist. Der Islam kam nicht so, selbstverständlich. Und wir nehmen den Kuchen so schön vorbereitet. Wir haben Koran, wir haben die Sunna, wir haben alles da. Und ihr denkt, es ist so gekommen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, haben gelitten. Und Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hat auch gelitten. Und wir lesen in der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sogar geschlagen wurde, bis seine Füße geblutet haben. Und er wurde geschlagen in Taif. Das ist eine Ortschaft bei Mekka. Einmal fragte ihn seine Frau, als Khadija starb und als sein Onkel starb, dann sagte sie ihn, weil er ein Jahr Trauer gehabt hat, sie sagte ihm, gibt's was Schlimmeres, was du in dieser Zeit bekommen hast, als dieses Jahr? Er sagt ja. Als ich zu dem Taif ging und ich habe die Menschen zu Allah gerufen, dann haben sie ihre Kinder und ihre geizig Behinderten gesammelt und haben ihnen Steine gegeben. Und sie haben gesagt, wirft ihn mit Steine. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam rennt weg. Und sie werfen ihn mit Steine, mit Steine, mit Steine raus, bis er außerhalb von Taif ging, mit Blut. Wisst ihr, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam bewusstlos gefallen ist? Er ist bewusstlos gefallen für euch, für uns. Er kämpft für uns, damit diese Wahrheit uns erreicht, für Allah. Und er ist außerhalb Taif. Nachdem er wach geworden ist, kam der Engel von dem Wind. Er sagt ihm, O Muhammad, ich bin der Engel von dem Wind. Ich bin runtergekommen zu dir, damit du mir befehlst. Gib mir deinen Befehl, so werde ich tun. Ich kann einen starken Wind schicken, dass sie alle zerstört werden. Dann kommt der Engel von den Gebirgen. Er sagt ihm, O Gesandter Allahs, gib mir deinen Befehl. Ich kann die beiden Achschabein auf sie zusammenklappen. Achschabein waren die zwei Berge und die Taif war in dem Tal. Ich kann sie zusammenklappen. Da sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La, nein. Inni arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Nein, ich wünsche von Allah, dass er von ihren Stämme Menschen rausbringt, die Allah einzig und alleine dienen und die keine Beigesellung machen. Und es ist auch so passiert. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war traurig, weil sie ihm gesagt haben, du bist geizig behindert, du bist verrückt, du bist besessen, du erzählst uns Märchen und. Das ist sein Volk. Sein Volk, nachdem sie ihn immer Wahrhaftige genannt haben. Jetzt auf einmal heißt er der Lügner. Allah sagt in den Koran, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Wir wissen wohl, dass es dich traurig macht, was sie über dich sagen. فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ. Sie bezeichnen dich nicht als Lügner. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Aber die Ungerechten, sie wollen nur die Zeichen Allahs verleugnen. Sie wollen die Wahrheit verleugnen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihm Allah, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Zerstör dich nicht. Bring dich nicht in Zerstörung. Sei nicht traurig über das, was sie über dich sagen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam musste gedulden. Und die Sahaba kamen zu ihm und sagen ihm, ja Rasulallah, wann kommt der Sieg von Allah? Wann hilft uns Allah? Er sagt, geduldet, geduldet. Und macht nicht wie die Völker vor euch, wie die Kinder Israels. Sie wurden befohlen, zu kämpfen, nachdem sie die ganze Zeit ihren Gesandten gesagt haben, lass uns kämpfen, lass uns kämpfen. Aber als der Kampf für sie vorgeschrieben war, was haben sie gemacht? Sie haben sich abgewendet. Und sie haben das alles weggelassen und sie sind ängstlich geworden und den Rücken gegeben. Dann sagt er ihnen, seid nicht eilig. Habt es nicht eilig. Es wird schon kommen. Und dann kam der Tag, wo Allah die gläubigen Männer und Frauen zusammen, dass sie unbedingt Mekka für immer verlassen. Sie sollen das verlassen. Allahu Akbar. Was verlassen? Sie sollen ihre Häuser, ihre Besitztum, alles weglassen. Und sie sollen auswandern, wie mit den Sachen, womit sie sich ernähren, in dem Weg. Diese 400 Kilometer nach Medina. Allah, da kommt der Befehl. Die Sahaba haben starke Herzen. 13 Jahre Erziehung bei dem besten Lehrer, bei dem besten Pädagogen der Welt und der Geschichte, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie bekamen die Nachricht und haben sich gefreut und haben sich in Scharen gemacht und sind ausgewandert. 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 Sie haben alles gelassen. Für wen? Für Allah. Für Allah haben sie alles gelassen. Sie sind auf einmal ohne Mittel. Sie gehen mit leeren Händen, aber sie haben einen Schatz bei sich. Das Vertrauen auf Allah, auf den allmächtigen Gott, der sie nicht im Stich lassen wird, der ihnen helfen wird. Sie vertrauen auf den allmächtigen Gott. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam befahl die Sahaba, dass sie auswandern, sie sind alle weggegangen. Er ist geblieben. Er ist geblieben. Und was ist passiert, liebe Brüder? Es kommt die Zeit, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam was auswandern muss von Mekka. Die Mekkaniten haben das mitgekriegt. Oh! Die Freunde von Muhammad sind ausgewandert. Wisst ihr, was das heißt? Sie werden außerhalb Mekka, das heißt in Medina, weil sie mitgekriegt haben, wohin? Sie werden dort sich bilden lassen und gegen uns kämpfen. Aber Muhammad ist noch da. Wir müssen etwas unternehmen, Leute, bevor es zu spät wird. Dann haben sie in einem schwarzen Tag eine Terminvereinbarung gemacht, dass die Köpfe von Quraysh sich treffen und dass sie darüber reden, was sie unternehmen werden. Da kam Abu Jahl. Und kamen die Köpfe Sanadid Quraysh. Und da kam ein alten Mann aus Najd. Wisst ihr, wo Najd ist? Das ist im Osten von heutzutage arabischen Insel Saudi-Arabien. In Osten. Er kam, aber wer war das? Das war Iblis, der Satan. Der Satan, Aduullah. Er hat sich in einen Menschengestalt gemacht, in einem ganz alten Mann aus Najd. Und er hat die Sitzung, was? Er war da, anwesend. Da wird in der Sira erzählt. Alle geben ihre Meinungen. Was machen wir? 3, 4, 5, 6 Meinungen. Allah sagt über diese Nacht. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Und damals schmiedeten die Ungläubigen gegen dich Pläne, dich gefangen zu nehmen oder dich zu ermorden oder dich zu vertreiben. Sie schmiedeten Pläne, aber auch Allah. Aber auch Allah schmiedete Pläne. Und Allah ist der beste Planschmied. Subhanallah. Da kam einer, der hat gesagt, wisst ihr was? Wir nehmen ihn gefangen. Der alte Mann, der da saß, der sagt, das ist keine gute Idee. Du kannst ihn ja gefangen nehmen, aber die Idee kannst du nicht gefangen nehmen. Die geht in der Luft und die bleibt in den Köpfen und die verbreitet sich. Er sagt, das ist keine gute Idee. Da kommt der Nächste, er sagt, wir werden ihn einfach vertreiben von Mekka und uns ist egal. Er sagt, das ist keine gute Idee. Komm, der Nächste. Und so Ideen, die kamen, er sagt, nein, das ist keine gute Idee, das ist keine gute Idee. Und dann kam Abu Jahl. Er sagt, ich habe einen Plan. Wir sind in Quraysh mehrere Stämme. Wir nehmen von jedem Stamm einen starken, gewaltigen jungen Mann. Mit vielen Muskeln, aber von mehreren Stämmen. Und wenn wir die 8 oder 7 oder 10 Jugendlichen haben von den verschiedenen Stämmen, dann sollen wir jedem jungen Mann ein Schwert geben. Alle zusammen, sie kommen und sie schlagen Mohammed mit dem Schwert mit einem einzigen Schlag. Warum? Weil die Stamm von Banu Abdi Manaf, das ist ja der Stamm von Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die Araber damals, es gibt Rache und Blut und das und die, es geht nicht. Die sagen, der Stamm von Banu Abd Manaf, wenn sie wissen, dass alle Stämme Mohammed getötet haben, dann können sie nicht gegen alle Stämme kämpfen. Und dann werden wir ihnen die 100 Kamele geben, als was? Dia, wie heißt das? Blutgeld. 100 Kamele geben und tschüss. Aber gegen alle Stämme können sie nicht machen. Der alte Mann sagt, das ist die Idee. Und dann haben sie sich zusammen gemacht. In dieser Nacht kam ein Gast zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein geehrter Gast. Wer? Der Prinz der Engel. Mit einem Sonderkommando von Allah subhanahu wa ta'ala. Mit einem Befehl von dem Befehlshaber. Er kam runter, er sagt ihm, oh Muhammad, die Ungläubigen haben sich zusammengeschlossen, um dich zu töten. Und so und so und so und so und so. Und was sollst du tun? Du musst das und das und das tun. Was hat Mohammed Sassen gemacht? Er hat schon früher damit angefangen, sich für die Auswanderung vorzubereiten. Erstmal, er hat 2 Reittiere schon früher gekauft. Nicht, dass das heißt, gleich wenn er eine kauft, dann sagen sie, morgen geht er. Nein, schon früher hat er das. Und er hat das an der Seite gelassen. Guckt mal, wie er einen Plan bei der Auswanderung hatte. Nummer 2. Er hat Abu Bakr Siddiq jeden Tag besucht. Jeden Tag besucht. Jeden Tag. Damit es nicht heißt, weil sie haben ihn ja überwacht. Er hat ihn einmal besucht, um ihm den Plan zu sagen. Nicht, dass das heißt, er hat ihm, dann wollen sie auswandern. Sonst sagen sie, jeden Tag besucht er ihn ja. Und dann, was hat er gemacht? Er sagte zu Ali, und die Auswanderung ist gesegnet von Allah durch die beiden Familien, die alawitische Familie und die bakritische Familie von Bakr, Abu Bakr Siddiq. Die alawitische Familie von Ali ibn Abi Talib, dieser junge Mann, dieser Mann, der seinen Körper für Muhammad sallallahu alaihi wasallam geopfert hat. Was Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, ich werde rausgehen und heute werde ich nicht hier übernachten. Du musst meinen Platz nehmen. Decke dich zu in meinem Bett. Als ob Muhammad sallallahu alaihi wasallam dort schläft. Damit die anderen sich irren. Und er hat gesagt, Jibril a.s. hat ihn befohlen, du sollst Sand nehmen. Er hat Sand genommen. In seinem Hand, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die Feinde Gottes, die ihn töten wollten, sie waren an der Tür. Von beiden Seiten. An der Tür. Und dann hat er diesen Sand genommen. Und das ist die erste Wunder in der Auswanderung. Er hat den Sand genommen und er las die Aya von Surat Yasin.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
Und wir haben vor ihnen einen Schleier, einen Wall errichtet. Und ebenso hinter ihnen einen Wall errichtet. Und wir haben sie verhüllt, sodass sie nicht sehen könnten. Sodass sie nicht sehen können. Der Muhammad s.a.w. hat den Sand auf ihren Gesichter geschossen. Auf ihren Gesichter. Und er läuft zwischen ihnen. Keiner konnte Muhammad s.a.w. sehen. Keiner konnte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen. Subhanallah. Und dazu die Erniedrigung. Hier Sand auf dein Gesicht. Und ich komme vor dir vorbei. Ja Allah, bitteschön. Schlimmere Erniedrigung gibt es gar nicht. Er konnte ja versteckt gehen und so. Ha? Nein. Er steht und er nimmt hier, bitteschön. Auf eurem Gesichter. Auf eurem Gesichter. Und er liest die Eier und er geht vorbei. Keiner sieht ihn. Subhanallah al-Azim. Und dann warteten sie. Jetzt schläft Mohammed. Und dann kamen sie rein. Und sie haben sich bereit gemacht, dass sie ihn töten. Als sie die Decke rausgebracht haben, dann fanden sie Ali ibn Abi Talib. Dann sagen sie, was tust du hier? Wo ist Mohammed? Er sagt, ich weiß nicht wo. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Tag vorher, ist er in einer Zeit zu Abu Bakr Siddiq gegangen. Wisst ihr wann? Mittag. Weißt du, was Mittag in der Herzen der Wüste ist? Mittag, keiner läuft auf der Straße. Die Sonne ist unmittelbar über die Köpfe. So heiß, wie es nicht in dem Tag ist. Keiner läuft auf der Straße. Da ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutalaffif. Er ist mit bedecktem Gesicht und bedecktem Kopf gegangen. Allahu Akbar. Wohin? Zu Abu Bakr Siddiq. Er klopft. Abu Bakr Siddiq, ja Allah, wer ist da? Er öffnet, er sieht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt ihm, ja Rasulallah, warum kommst du in so einer Zeit? Er sagt ihm, Abu Bakr, komm raus, ich will mit dir sprechen. Er sagt ihm, nein, ja Rasulallah, das sind doch meine Familie und deine Familie. Komm rein. Dann sagt ihm, komm raus. Er kam raus und dann begann Abu Bakr Siddiq zu fragen, As-Suhba, 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 ja Rasulallah, bin ich dein Gefährte in der Auswanderung? Bin ich dein Gefährte in der Auswanderung? Er sagt ihm, As-Suhba, As-Suhba, As-Suhba. Dann begann er zu heulen und zu weinen aus Freude. Aisha radiallahu anha sagt, bei Allah, niemals in meinem Leben sah ich eine Person, der aus Freude so weint wie Abu Bakr Siddiq. Er hat nur geweint. Warum? Weil er diese Stufe erreicht hat, den Freund und den Begleiter des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein. Und wisst ihr das, was von einer Stufe ist? Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Gnade zu Abu Bakr Siddiq geschenkt. As-Suhba, wisst ihr, alle Sahaba haben sich danach gesehnt, den Begleiter des Propheten zu sein. Und wer hat das gewonnen? Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Er hat geweint. Er sagt ihm, ja Rasulallah, hier, ich habe zwei Reittiere dazu. Die anderen waren Reittiere, die schon gespart sind, und das sind zwei Reittiere. Ich schenke es dir. Er sagt ihm, nein, ich bezahle es. Die Ulama sagen, Subhanallah, das ganze Geld von Abu Bakr Siddiq ist in der Auswanderung und für den Islam gegeben. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer genommen. Warum da nicht? Sie sagen, weil die Auswanderung ein Gottesdienst war. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte in diesem Gottesdienst nach seinem Schweiz seinen Gottesdienst errichten. Deswegen lass die Sache heute, ich werde das bezahlen. Und sein ganzes Geld war ja dafür da. Guckt mal, wie der Plan war. Nicht, dass man denkt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Gesandter Gottes. Er hat sowieso Wunder, er hat sowieso Unterstützung. Also er geht einfach so. Nein. Er ist rausgegangen mit ihm. Und sie sind außerhalb Mekka gegangen. Wohin? Die Medina ist im Norden. Und den Ort, wohin sie gegangen sind, ist im Süden. In Richtung Jemen. In eine Höhle. In eine Höhle in einem Berg heißt Taur. غار ثور. سبحان الله. Warum macht der Prophet sallallahu alaihi wasallam so? Merkt mal, wie klug der Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Ein Marischalplan, ein Generalplan. Er sagt, wir gehen dahin, in einem totalen anderen Ort. Und sie bleiben dort 3 Tage und 3 Nächte. Warum? Weil die Mekkaniten mitgekriegt haben, dass Mohammed ausgewandert ist. Und dann haben sie die Anzeige gemacht auf ihren Fernseher. Damals gab es gar keinen Fernseher. Aber ihr Fernseher war, dass einer rausgeht und sagt, Leute, Leute, es gibt eine Ansage von dem Staat. So und so. Eine offizielle Ansage. Wie lautet die? Derjenige, der Mohammed und Abu Bakr lebendig oder tot zu uns bringt, er bekommt 100 Kamelen von den besten Rasse. Uff, 100 Millionen Dollar. Und ihr wisst ja, wie viele Kämpfer es in Mekka waren, wie viele Wüstenleute waren, die kennen sich mit der Wüste und mit den Strecken und. Allahu Akbar, 100 Millionen Dollar. 100 Kamelen. Derjenige, der Muhammad und Abu Bakr lebendig oder tot. Egal. Hauptsache, die Leiche muss hier sein. Und dann sind die Leute aktiv geworden. Oh, ich will die 100. Ich will. Alle haben sich ihre Kleidung angezogen, ihre Schwerde, ihre Pfeil, alles Mögliche und einen richtigen Reittier, ein Pferd und von allen Seiten. In allen Seiten suchen sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat alles geplant. Das Geld, was Abu Bakr Siddiq hatte, alles ist mit ihnen. Und Abu Bakr war ein reicher Mann. Er hat seine Familie nichts gelassen. Asma radiallahu anha, die Tochter von Abu Bakr. Da kam Abu Quhafa, der Vater von Abu Bakr Siddiq, ein alter Mann, er kann gar nicht sehen. Er sagt, sag mal Asma, hat Abu Bakr wieder nichts gelassen? Hat er euch gelassen, Geld gelassen? Sie sagt ihm, doch, 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 er hat uns viel Geld gelassen, komm, komm, komm. Und sie hat Steine gemacht und sie hat ihm seine Hände genommen und sagt, berühr mal hier, berühr mal hier. Dann hat sie das in Säcken gemacht, berühr mal. Und dann hat er gesagt, na gut, okay, dann hat er gut gemacht. Aber er hat ja nichts gelassen. Und dann kamen die Kuffar als erstens Abu Jahl kam bei Asma zu klopfen. Eine Hausdurchsuchung wurde gemacht. Als erstens die arme Frau. Und guckt mal, wie die Rolle der Frau in der Geschichte des Islam war. Frauen und Männer waren zusammen ein Hand. Und alle haben für den Islam ihr alles, was sie besitzen, gegeben. Sie bekam eine Klatsche auf dem Gesicht, bis ihre Ohrringe gefallen sind. Und dann sagte er ihr, sag uns, wo dein Vater ist mit Mohammed. Und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben alles zusammen gemacht. Ali ibn Abi Talib war dafür da, um die Leute das Gefühl zu geben, dass er noch schläft. Noch eine Sache war Ali ibn Abi Talib, und hier müssen wir einen Zwischenstopp. Warum ist Ali ibn Abi Talib geblieben? Muhammad sallallahu alaihi wasallam war wie der Bank in Mekka. Die Leute, die Geld haben und sie wollen das Geld irgendwo sparen, in einen sicheren Platz, sie bringen das wohin? Zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde vertrieben von ihnen und trotzdem wollte er nicht die Rechte der Leute wegnehmen. Er sagte zu Ali, hier die Gelder. Dieses Geld gehört zu dem und dieses Geld gehört zu dem. Alle sind Ungläubige. Aber der Islam kennt hier nicht Gläubige und Ungläubige. Der Islam kennt Gerechtigkeit, auch gegen unsere Feinde, auch gegen diejenigen, die uns bekämpfen, musst du gerecht sein. Er sagt ihm, gib jedem sein Recht. Allahu Akbar. Was ist das von einem Unterricht, was wir heute lernen? Ali ibn Abi Talib sollte die Rechte zurückgeben zu den Ungläubigen, die auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam vertrieben haben. Dafür ist Ali ibn Abi Talib geblieben. Heutzutage gibt es ein paar Muslime, sogenannten, die von dem Islam nichts verstehen. Sie sagen, Kafir, ungläubig ist für mich alles erlaubt. Ich kann ihn betrügen, Ich kann sein Geld klauen mit seiner Frau, al-iyadu billah. Alles machen. Und ich kann ihm alles, weil er ungläubig ist. Dann sagen wir, a'udhu billah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sowas nicht gemacht. Und das, was du gemacht hast, das haben ein paar Juden gemacht, wie Allah uns im Koran erzählt hat. Wa min ahli al-kitab man ta'manahu bi qintarin yu'addihi ilayk. ومنهم من تامنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Und von den Leuten der Schrift gibt es manche, wenn du ihm ein Quintar, 100 Kilo Gold anvertraust, gibt dir das zurück. Und wenn du ihm ein Dinar, das heißt wie ein Cent oder 10 Cent, anvertraust, gibt dir das nicht zurück. Warum? Weil sie immer behaupteten, wir werden nicht zur Rechenschaft gezogen für das, was wir gegen den Ungläubigen tun. Allahu Akbar. Das machen manche Muslime, wal-iyadu billah. Sie betrügen und gehen in den Karstadt und weiß ich nicht, klauen und sagen, ja, wir klauen, ja, wir klauen die Ungläubigen. A'udhu billah. A'udhu billah. Das ist nicht unsere Religion. Das ist Haram, was du tust. Wir gehen klauen in Lidl oder so. Das ist nicht von den Muslimen, das ist nur von Kuffar. Dann sage ich dir, du hast eine Eigenschaft von ein paar Juden. Nicht alle Juden waren so. Manche waren richtig mit Qintar und manche waren so. Und dann gehörst du zu denen. Deswegen fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abi Bakr. Abu Bakr hatte einen Sohn, der heißt Abdullah. Er hat einen Auftrag gekriegt. Er musste in Mekka bleiben, um zu hören, was die Kuffar sagen. Und dann musste er jede Nacht gehen, um ihnen die Berichte zu erzählen. Heute, es ist passiert so und so und so und so und so. Damit sie auch mitkriegen, was da läuft. Amir ibn Fuhaira. Dieser Mann, der hatte Schafen. Er macht Schafhüter. Er hatte sich immer mit den Schafen auf den Weg gemacht. Und er hatte seine Schafen zu dem Rahrzaun gebracht, damit sie sie molken und davon trinken und essen. Und er kehrt zurück und er macht mit seinen Schafen den Weg total falsch, von allen Seiten mit den Schafen, damit sie nicht wissen, wer da gelaufen ist und wer nicht gelaufen ist. Asma bin zu Abi Bakr. Was hat sie die ganze Zeit gemacht? Die ganze Zeit hat sie nur Essen und Trinken zusammengepackt und gemacht, damit es für die Reise nach Medina genommen wird. Allahu Akbar. Alle sind da. Alle arbeiten zusammen. Abdullah ibn Urayqit al-Layfi. Das war ein Ungläubiger. Dieser Mann hatte den Auftrag gekriegt gegen Geld. Allahu Akbar. Muhammad Sass nimmt einen Ungläubiger als Helfer?
Ja, hat er aber gemacht. Hat er gemacht. Wenn einer heute das macht, oh, guck mal, was sie da machen. Er hat er gemacht. Abdullah ibn Urayqit al-Layti, der hat Geld genommen. Dieser Mann war bekannt über die Strecken von der Wüste. Er kennt sich über die Strecken ganz gut. Und was ist die beste Strecke, sichere Strecke nach Medina? Aber der Auftrag hat er immer nicht gekriegt. Wann? 3 Tage danach und 3 Nächte. Nicht, dass er auch weiß vorher. 3 Tage und 3 Nächte treffen wir uns an dem Ort so und so. Und dann wirklich. Diesem Mann hat er den Weg vom Strand genommen. Das heißt, Mekka, Medina und also die Strecke zu Strand ist über 60, 70 Kilometer. Das heißt, sie konnten eigentlich so gehen, aber er geht da und dann eine Strecke von dem Strand, damit er einen ganz anderen Weg nimmt, was die anderen nicht kennen. Alle waren Masha'Allah, im Platz und sie erledigen ihre Aufträge. Dann begann die Auswanderung. Leute, was, wisst ihr, was ist passiert? Es ist doch nicht geschehen, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich vorgestellt hat. Was ist passiert? Große Köpfe von Quraysh haben den Ort erreicht, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr versteckt ist. Oh Gott, das ist im Süden, das ist in dem Berg so und so, wer kommt da? Trotzdem sind sie dort angekommen. Auf einmal guckt einer im Berg. Leute, seht ihr da nicht eine Höhle? Sie sagen, doch. Na, könnte sein, dass sie dort versteckt sind. Und dann begannen sie, den Berg hochzusteigen, um zu gucken. Ist Muhammad Sassim in der Höhle? Ja, Abu Bakr auch. Wisst ihr, wie die Nächte, die drei Nächte gelaufen sind? Allahu Akbar. Drei schöne Nächte zwischen einem Mann und seinem Geliebter, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr Siddiq hat alles gemacht, damit er die Zeit gemütlich macht für Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich hingelegt auf seinen Schoß und er hat geschlafen. Und in der Höhle gab es mehrere Löcher, wo Skorpionen reingehen und wo vielleicht Schlangen auch da sind. Und dann hat Abu Bakr Siddiq in der Zeit, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam schläft, alle Löcher zugemacht mit Stoffen und alles Mögliche. Er hat die alle zugemacht. Für wen? Für Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damit er Ruhe schläft. Aber es ist ein Platz offen geblieben und er hat keine Sache, womit er die Loch zumacht. Und er hat das mit seiner Hand zugeschlossen. Und Allah Ta'ala hat vorgeschrieben, dass das er einen Skorpion findet. Und der Skorpion kam raus und hat dem Gefährten Abu Bakr hat ihn gebissen und er hat geduldet, damit dass sie nicht rauskommt. Und er hat diese Hitze von dem Biss richtig verkraftet, bis er geweint hat. Und da kam eine Träne auf dem Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er auf seinen Schuss hingelegt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam durch diese Träne, er ist wach geworden, er sagt ihm, was ist ja Abu Bakr? Er sagt ihm, ja Rasulallah, so und so und so, ich wurde gebissen.